Was ist die Bezeichnung meines Berufes? Also, als ich angefangen habe, das ist 30 Jahre her, da nannte ich mich noch Prostituierte. Einen anderen Begriff gab es damals gar nicht. Wir haben uns auch Huren genannt. Als Selbstbezeichnung ist das durchaus okay. Und wenn andere Leute uns so nennen, dann muss man immer gucken, wer ist das? Dann ist das ja eher ein Schimpfwort. Und heutzutage finde ich das Wort Sexarbeiterin für mich und meinen Beruf sehr, sehr treffend. Das lehnt sich an das internationale Wort Sexwork. Und für mich ist es ein guter Begriff, denn ich möchte, dass Sexarbeit auch als Arbeit gesehen werden kann. Früher, als ich angefangen habe, war das für mich einfach ein Job. Ich fand das abenteuerlich und natürlich, die viele, viele Kohle hat mich gereizt. Ich konnte mir damals aber echt nicht vorstellen, dass das ein Beruf ist, den ich so mein Leben lang mache, also so als richtiger Beruf. Das sehe ich mittlerweile anders. Und ich weiß, dass viele Menschen nicht geeignet sind, diesen Beruf als Beruf auszuüben. Und genau für diese Leute müssen wir Alternativen finden. Und grundsätzlich für die anderen Leute Professionalisierungsmaßnahmen, dass es auch als Beruf gesehen werden kann.
Was machst du denn eigentlich?
Ja, was mache ich eigentlich? Also als ich angefangen habe, habe ich so ganz normal gearbeitet, damals in Hamburg in sogenannten Terminwohnungen. Die gibt es in Bayern und vor allen Dingen in München nur sehr selten. Das liegt in München an der Sperrbezirksverordnung. Terminwohnungen sind so ganz kleine, was heißt kleine? Sind kleine Wohnungen mit 2 oder 3 Zimmern, teilweise sogar nur ein Zimmer, wo sich Sexarbeitende einmieten können. Da bezahlt man halt eine relativ geringe Wochenmiete und macht dann eigenständig Werbung und die Leute, die Kundschaft, kommen dann dahin.
Also man ist selbstständig.
Ja, selbstständig, genau. Und die Adresse ist in der Regel auch bekannt. Es gibt auch Leute, die wissen, ach, da sind immer mal andere, da gucke ich mal vorbei und klingel spontan. Das läuft allerdings hauptsächlich über eigene Werbung und gibt es in München sehr selten, weil Sperrbezirksverordnung ist echt schwierig, außerhalb dieses Sperrbezirks überhaupt eine Immobilie zu finden, wo Sexarbeit erlaubt ist, wo man überhaupt erstmal einen Vermieter findet, der sagt, oh, super, Puff wollte ich ja schon immer bei mir drin haben. Das heißt, in München gibt es fast nur größere Bordelle oder sagen wir Prostitutionsstätten. Und das ist zum Teil gar nicht so leicht, einen vernünftigen Arbeitsplatz zu finden, wenn man halt mit dem einen, wo man gerade ist, aus verschiedenen Gründen unzufrieden ist. Dann wechselt man ja. In anderen Städten ist das leichter als in München.
Wir haben im Vorgespräch gerade über die Spider-Murphy-Gang geredet und dass sie damit den Münchner Sperrbezirk zum bekanntesten Sperrbezirk Deutschlands gemacht haben. Ein Riesenhit. Ich habe aber mit anderen Leuten gesprochen, die wussten nicht mal, dass es einen Sperrbezirk in München gibt. Wie sieht denn der Sperrbezirk in München aus und was bedeutet das eigentlich?
Ja, der Sperrbezirk in München ist definitiv der bekannteste in ganz Deutschland, hauptsächlich eben durch dieses Lied. Und es sind über 90% der Stadtfläche Sperrbezirk. Das ist die Grenze. Mehr ist rechtlich überhaupt nicht zulässig. Und das heißt, wenn wir in München arbeiten, also wir Sexarbeitenden, und mich fragt jemand, kannst du mich zu Hause besuchen? Dann frage ich immer zurück, ach, wohnst du denn im Sperrbezirk? Die Leute wissen das natürlich nicht, ob sie im Sperrbezirk wohnen. Und wie eben auch schon gesagt wurde, viele wissen gar nicht, dass es einen Sperrbezirk gibt und was es bedeutet. Es bedeutet in München, dass jegliche Art von sexueller Dienstleistung verboten ist. In vielen anderen Städten ist es so, dass nur die in Anführungsstrichen sichtbare Prostitution verboten ist. Also heißt Straßenstrich oder so große Laufhäuser mit Blinkreklame oder wenn Frauen im Schaufenster sitzen. In München ist alles verboten. Das heißt, ich darf nicht mal in meiner eigenen Wohnung irgendwelche Stammgäste empfangen. Besonders problematisch ist das für die Escort-Damen. Deren Gäste sind gerne auch mal betuchte Manager und die verkehren ja alle gerne in 5-Sterne-Hotels. Die sind in München bis auf eines, alle im Sperrbezirk und zwar natürlich in der Innenstadt. So, dann bestellt also irgendjemand in seiner schönen Suite eine Escort-Dame und dann muss die eigentlich zu ihm sagen, ja, ich würde total gerne kommen, aber da musst du dir so ein kleines Etap-Hotel am Rande von München nehmen, da kann ich dich besuchen kommen. In deiner Suite geht's leider nicht. So, was macht der Kunde? Der bestellt sich eine andere. Das heißt, diese Kolleginnen stehen eigentlich immer so ein bisschen mit einem Fuß im Straftatbestand, weil natürlich besuchen sie diesen Gast im Fünf-Sterne-Hotel und schon bewegen sie sich in die Illegalität.
Was macht denn eine Escort-Dame genau?
Oh, die Escort-Dame, das ist eigentlich sowas wie Begleitservice. Und manche haben früher erzählt, nein, ich gehe ja nur mit meinen Gästen essen. Das ist Quatsch. Es geht nicht ums Essen, es geht natürlich um Erotik. Es geht in der Regel um ganz normale Erotik, die halt natürlich in Anführungsstrichen schön dargeboten wird.
Problematisch ist das doch aber auch für Leute, die mobilitätseingeschränkt sind. Das heißt, diese Menschen können überhaupt gar keine sexuellen Dienstleistungen in Anspruch nehmen, weil sie sehr wahrscheinlich im Sperrbezirk wohnen.
Ja, genau. Wenn man jetzt tatsächlich in mobilitätseingeschränkte Menschen oder Behinderte oder wie auch immer wir diese Menschen nennen wollen oder auch alte Menschen in Pflegeheimen, die haben teilweise ein Problem, wenn sie eine erotische Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen, irgendwo weit nach außerhalb in eines der Bordelle zu fahren. Und die sagen, ach Mensch, da bestelle ich mir doch einfach mal eine nette Dame zu mir in mein Pflegeheim oder nach Hause. Das geht nicht, weil Sperrbezirk. Das ist auch der Ansatz, wo eine CSU-Abgeordnete und auch einige Menschen im Stadtparlament angesetzt haben. Die haben gesagt, wir müssen den Sperrbezirk überdenken. Wir müssen den Sperrbezirk zumindest teilweise lockern und zumindest sexuelle Dienstleistungen zulassen im Bereich Sexualassistenz oder Sexualbegleitung, je nachdem, wie man es nennt. Da geht es dann darum, dass man halt alte Menschen oder Pflegebedürftige oder Behinderte dann zu Hause oder in ihrer Einrichtung besucht.
Ich finde, was bei der Debatte häufig schnell übersehen wird, es klingt wie ein Luxusproblem. Ich kann mir keine Sexarbeiterin oder keine erotischen Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aber wenn Leute wirklich eingeschränkt sind, dann ist es schwierig, woanders Menschen kennenzulernen. Und Sexualität ist ein menschliches Grundbedürfnis, das dann einfach aufgrund eines Gesetzes überhaupt nicht befriedigt werden kann.
Ja, genau. Das klingt natürlich wie ein Luxusproblem. Man könnte auch sagen, ja, mein Gott, das ist ja nicht existenziell notwendig, dass man sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Die sollen sich mal zusammenreißen. Aber es gibt diese sexuellen Dienstleistungen und es trägt unglaublich zur Zufriedenheit der Menschen bei, wenn sie halt das in Anspruch nehmen können. Und das ist genauso wie, ich möchte gerne mal einen großen Eisbecher essen in der Eisdiele. Ist ja auch ein Luxusproblem, weil ich das nicht kann. Und trotzdem ist es total schön. Und ich finde diese Diskussion sehr gut, weil es gerade bei pflegebedürftigen Menschen auch ein Prozess in der Gesundung, in der Heilung, in der Lebenszufriedenheit haben kann, wenn sie halt ihre Erotik ausleben können. Und dabei geht es nicht nur um irgendwelche übergriffigen alten Männer, sondern es gibt auch Frauen, die das in Anspruch nehmen wollen.
Jetzt hat sich im Stadtrat was getan. Das Thema ist auf dem Tisch. Warum ist es denn auf den Tisch gekommen?
Das Thema mit dem Sperrbezirk ist im Stadtrat auf den Tisch gekommen, weil der Sperrbezirk in München überarbeitet werden muss. Denn die Regelung, ich weiß nicht, ich meine, die ist irgendwie schon 20 Jahre alt, die jetzige, und die passt nicht mehr zu den aktuellen, sich verändert habenden Stadtplanungsgebieten. Da sind halt mittlerweile neue Wohngebiete entstanden, neue Gewerbegebiete und so weiter. Das hat sich alles verschoben. Und früher wurde das dann so gemacht, ach, dann vergrößern wir einfach den Sperrbezirk und dann passt das schon wieder. So, das geht jetzt aber nicht mehr. Und deshalb muss an das Thema rangegangen werden. Darüber entscheidet aber nicht das Stadtparlament München, sondern, wie war das noch, irgendwie die Landesregierung von Bayern. Das ist in Bayern so geregelt, dass nicht jede Stadt das selber entscheidet, wo sie die Sperrbezirke macht. Das würde ja dazu führen, dass alle Städte sagen, die ganze Stadt ist Sperrbezirk. Das geht so nicht. Deshalb gibt es eine Stelle darüber, die darüber entscheidet. Aber natürlich kann München Eingaben machen, Vorschläge. Und die Münchner wissen, dass sie daran müssen, dass der Sperrbezirk verändert werden muss. Und so kam eben diese Diskussion, dass man sagt, okay, wenn wir sowieso daran müssen, dann lass uns das doch mal überdenken. Ist das überhaupt noch zeitgemäß, so einen Sperrbezirk zu haben?
Du warst beim Stadtrat und warst dort Sprecherin deines Berufsverbandes. Wie ist denn die Diskussion abgelaufen?
Ja, ich war selber als Referentin bei dieser Sitzung im Stadtparlament. Das war sehr schön, einmal im Münchner Rathaus in diesem großen Saal reden zu dürfen. Es waren zwei Themen auf der Tagesordnung, und zwar einmal die Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes in München und das zweite Thema war eben Sperrbezirksverordnung. Ich war beim ersten Thema dran. Obwohl mir gerade die Sperrbezirksverordnung eigentlich wichtiger ist, aber kann man sich manchmal nicht aussuchen, wann man dran ist. Und ich war schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Denn diese Sitzung wurde wirklich generalstabsmäßig vorbereitet. Also es gab Vorgespräche und wir hatten auch nur 5 Minuten Redezeit, was normal ist. Und ich habe zu Hause mit der Stoppuhr geübt, damit ich auch nicht länger rede. Wir mussten unsere Texte vorher einreichen. Und deshalb war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich fand das im Grunde unprofessionell. Unprofessionell deswegen, weil wenn das Thema Prostituiertenschutzgesetz und die Umsetzung in München ist, dann finde ich, sollten Argumente zu diesem Gesetz und welche Problematiken speziell in München dazu auftauchen, geliefert werden. Es gab aber Vorträge von ProstitutionsgegnerInnen und da ging es dann gar nicht um das Thema, sondern es berichtete zum Beispiel eine rumänische Menschenhandelsopfer oder Zwangsprostituierte über ihr Schicksal, was sie daraus gemacht hat und so weiter, was ihr passiert ist. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie das erzählt. Und ich ziehe meinen Hut vor dem Mut dieser jungen Frau, sich dahinzustellen und von ihrem Schicksal zu erzählen. Aber das ist eigentlich ein anderes Themengebiet. Dazu müsste man eine separate Sitzung machen oder das Thema erweitert. Und es ging ja eigentlich um die Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes. Und für mich war das so ein bisschen interessant zu sehen, dass die Abgeordneten sich die ganze Zeit mit ihren Nachfragen auf dieses Thema eingeschossen haben. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, hey, wie wollen wir denn da vernünftig arbeiten, denn die Fragestellung ist ja eine ganz andere. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Was machen die Abgeordneten denn nun mit den Informationen, die sie da bekommen haben?
Das heißt, es gab da jetzt auch noch keine Beschlüsse, es gab bisher nur eine Anhörung, richtig?
Genau. Es gab noch keine Beschlüsse und zu solchen Thema wird auch nicht so schnell was beschlossen. Denn eine Anhörung ist erstmal dazu da, dass die Leute sich über das Thema informieren können.
Du hast jetzt im Stadtrat über Prostituiertenschutz gesprochen. Was versteht man denn darunter?
Ja, das Prostituiertenschutz, der Begriff, der ist so ein bisschen irreführend. Es gibt ein Gesetz, das heißt Prostituiertenschutzgesetz und das ist jetzt gerade in der Evaluation. Was heißt das? Das heißt, es ist jetzt gerade ein wissenschaftliches Institut damit beschäftigt, zu gucken, hat dieses vor 6 Jahren eingeführte Gesetz denn einfach eigentlich seinen Sinn oder Zweck erfüllt? Oder was ist da schiefgelaufen? Und gibt es irgendwelche nicht zu erwartenden Nebeneffekte, die eingetreten sind? Und jetzt, also was bedeutet Prostituiertenschutz? Mir geht es in dieser ganzen Debatte immer viel zu viel um den Schutz. Und das sag ich als Sexarbeiterin, als Prostituierte. Natürlich ist es wichtig, dass wir Arbeitsschutzmaßnahmen haben und dass darüber nachgedacht wird. Ich finde aber, unsere berufliche Tätigkeit darauf runterzubrechen, dass wir überall und immer geschützt werden müssen, äußerst problematisch. Denn so gefährlich ist unser Beruf nicht.
Das meint man vielleicht nicht gleich, oder?
Ja, in der öffentlichen Debatte wird immer davon ausgegangen, dass wir jeden Tag mindestens 10 brutale Gäste haben oder Kunden oder Freier, mit denen wir da irgendwie fertig werden müssen. Und jeden Morgen gehen wir mit Horror und Grauen in unser Bordell und vor den Bordellen stehen irgendwelche muskelbepackten Männer, die halt da immer wieder und ständig für Ordnung sorgen müssen. So ist es nicht. Die meisten Leute, die zu uns kommen, sind ganz normale Menschen.
Ich wohne in Perlach. In Perlach gibt es ein Gebäude, wo sich Sexarbeitende einmieten können und ihre Dienstleistungen anbieten können. Der Betreiber wollte erweitern und es gab Widerstand mit der Begründung Sorge vor Milieuisierung. Ein sehr interessantes Wort, finde ich, weil es total unbestimmt bleibt. Was sagst du denn zu diesem Vorwurf?
Ich habe das Wort nicht verstanden.
Milieuisierung.
Milieuisierung. Das Wort Milieuisierung, das ist ja äußerst spannend. Das habe ich selbst noch nicht gehört. Es ist immer ganz interessant, was als Milieuisierung betrachtet wird. Selbst wenn ich in meiner Wohnung der Prostitution nachgehen würde, würde man das schon als Milieuisierung bezeichnen. Und das Wort Milieu, das schwingt ja immer total mit so Dunkelfeld, organisierte Kriminalität, Rocker, Menschenhandel. Und deshalb finde ich das immer ein bisschen schwierig, dieses Wort. Es kann ja manchmal auch einfach nur um Arbeitsplätze gehen.